Also bei jedem neuen Roman, obwohl ich jetzt so viele geschrieben habe, denke ich, diesmal schaffe ich es nicht und beruhige mich dann selber und sage, komm, das letzte Mal hast du es auch geschafft, es wird schon irgendwie gehen. Aber mein Gefühl ist immer, boah, ich schaffe das nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches mit der Bestseller-Autorin Astrid Ruppert. Und das war eben ihre Stimme. Und wie du gehört hast, haben auch gestandene, erfolgreiche Schriftstellerinnen manchmal Selbstzweifel und bei jedem neuen Buch Ängste. In dem zweiten Teil unseres Gespräches geht es vor allen Dingen ums Eingemachte, nämlich ums tatsächliche Schreiben. Und Astrid ist so großzügig, ihre besten Tipps, Tricks, Geheimnisse mit uns zu teilen, wie sie mit Blockaden umgeht, wie sie Magie erschafft, wie sie die eigene Erzählstimme findet. Und vor allen Dingen ganz besonders interessant für mich war dies diesmal, dass wir über das Thema Soziogramme von Geschichten und Soziogramme von uns selber und unserem Leben geredet haben. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration, Freude und viele tolle Einfälle für deine eigenen Geschichten bei diesem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Tell Unforgettable Stories. Dein Podcast für deine unvergesslichen Geschichten, mit denen du dein Licht zum Leuchten bringen kannst. Stories, die dein Publikum berühren und überzeugen, deine Beziehungen vertiefen und dich erfolgreicher und vor allen Dingen glücklicher machen werden. Und ganz nebenbei wirst du beim Storytelling erleben, wie deine Geschichten dein Leben verändern und deine schönsten Visionen realisieren. Ich bin Katinka Kuhlens-Feistel, Regisseurin, Autorin und Unternehmerin und ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit Geschichten. In diesem Podcast stelle ich dir mein bestes Wissen, meine Erfahrungen und meine unterhaltsamsten Geschichten zur Verfügung, damit du deine ureigene Erzählstimme findest und mit deinen Geschichten die Welt bezauberst. Wie ging es dann weiter? Wie war das dann mit deinem zweiten und mit den anderen Büchern? Und was mich vor allen Dingen interessiert jetzt auch, also abgesehen davon, dass du erzählst, was du mitgebracht hast, aber auch, wie gehst du vor, wenn du, da gibt es manchmal Projekte, wo du sagst, ich weiß gar nicht genau, wo mich das hinführt, ich schreibe einfach drauf los. Und dann gibt es Projekte, wo du sagst, da muss ich ganz genau wissen, was da hinten raus ist und was so das Gerüst ist. Ne? Also das Plotten. Wie sehr plottest du? Wie sehr baust du ein Gerüst und wie viel lässt du dich einfach drauf ein? Oder ist auch das unterschiedlich von Buch zu Buch?
Also ich bin eher jemand sehr Unstrukturiertes. Ich lasse mich wirklich so reinspringen. Ich suche die Stimme, ich suche die Figuren, indem ich sie aufschreibe. Also ich bin kein großer Bauer und Plotter und Strukturierer.
Also
Ich
würdest du sagen, dass deine Romane dann auch eher character-driven sind?
absolut. Das ist
Ah,
das Wichtigste für mich, die Figur zu haben.
okay.
Reden zu hören, die denken zu hören, zu wissen, mit welchen Gedanken die einschläft, was die anhat, was die gerne isst, wie die aufgewachsen ist, was sie braucht, was sie sich wünscht, was ist ihre Sehnsucht und wo will ich sie hinführen. Das will ich wissen. Und was dann auf dem Weg passiert, das passiert ganz oft. Also das diktiert die Figur auch so ein bisschen beim Schreiben. Und das sind eigentlich die schönsten Momente, also das ist für mich das Glück beim Schreiben, wenn die Figuren plötzlich machen, was sie wollen und ich ihnen zugucke und mitschreibe. Das ist toll. Dann läuft der Film im Kopf ab und ich schreibe mit. Das ist das Tollste. Was leider passieren kann, ist, dass die manchmal abhauen und aus der Geschichte raus wollen. Und dann steht man da und denkt, oh, da ist irgendwie was schiefgelaufen. Dahin sollte sie gar nicht.
Und was machst du dann?
Ja, das sind oft Punkte, da habe ich dann sowieso einen Block. Also dann komme ich plötzlich nicht weiter und dann denke ich, warum, warum, warum? Und dann mache ich oft sowas, dass ich so eine Strukturskizze mache, dass ich mir angucke, was ich bisher geschrieben habe, wo ist die Figur, wo biegt sie in welche Richtung ab? Und dann merke ich manchmal, wo der Fehler sitzt. Dann denke ich, ah, die hätte niemals nach Spanien fahren dürfen. Mist, die muss ja zu Hause bleiben. Ja, so. Und
Hast du
dann.
dafür ein Beispiel? Hast du dafür ein konkretes Beispiel? Weißt du, so, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können mit der Strukturskizze und mit
Ja,
Ehrungen?
konkret, vielleicht so mittelkonkret. Also was man oft machen will, ist, man will seinen Figuren Schmerzen ersparen. Wenn man die so liebt und mit denen lebt und die schreibt, dann will man manchmal lieb zu ihnen sein und ihnen großen Kummer ersparen. Aber manchmal brauchen sie halt einfach großen Kummer. Und ich glaube, das sind oft Fehler, die ich mache. Dass ich die Figuren zu gut wegkommen lasse. Aber es braucht ja immer irgendeinen Bruch oder irgendeinen Schmerz, um aus dem wieder eine neue Kraft erwächst, ne, die eine Figur braucht und mit der wir dann ja auch den Leser immer kriegen müssen. Weil der Leser oder die Leserin, die haben ja auch irgendwie genug Mist erlebt und müssen sich ja angesprochen fühlen. Und ich finde auch also auch wenn man ein Buch schreibt, was einen in eine schönere Welt entführt, auch dann muss eine Figur trotzdem Mist erleben, damit man das irgendwie, damit es halt nicht kitschig wird, damit man mit der Figur sich freuen kann, dass sie am Ende was Schönes erlebt. Also so.
Und gibt es Bücher, wo du sagen würdest, boah, die sind sehr viel biografischer, da ist sehr viel mehr von meiner eigenen Lebenswirklichkeit drin, oder ist das generell bei dir nicht der Fall?
Ach, das ist in allen eigentlich. Das ist in allen Büchern und auch in jeder Figur. Also ich versuche irgendwie jeder Figur was von mir zu geben. Man hat ja ganz viele Facetten, ne? Und ich habe zum Beispiel den einen Roman hier, Ziemlich beste Freundin. Das sind so Frauen Ende 30, Anfang 40, die so in dieser totalen Überforderungsphase sind, ne? Im Beruf macht man Karriere und muss durchstarten. Die Kinder sind noch klein und brauchen Zuwendung. Die Partnerschaft kommt zu kurz. Man muss Sport machen und man muss sich gesund ernähren und man muss irgendwie laufen gehen und man muss auch noch Zeitung lesen und kulturell interessiert sein und eine Freundin muss man auch noch haben und also all das, ne? Dieser Stress in dieser Phase. Und da habe ich dann zwei Figuren in eine Reha geschickt und die müssen sich ein Zimmer teilen. Eine ist halt so eine absolute Perfektionistin, also so eine richtige Helikoptermutter, ne, die alles plant, eine Kardiologin, die OPs macht, also so eine ganz taffe Karrierefrau, für die es eine Katastrophe ist, dass sie einen komplizierten Knöchelbruch hat und nicht laufen kann und aus der Arbeit rausfällt. Und die andere ist so eine. Ja, aus prekären Verhältnissen, drei Kinder von drei Männern, ihr Traum ist ein eigenes Nagelstudio. Also die zwei Personen, die prallen halt aufeinander und lernen ganz viel voneinander. So. Und von denen ist beiden was. Also ich habe beide Anteile, ne? Ich habe jetzt zwar keine drei Kinder von drei Männern, aber ich kann mir das vorstellen. Also ich habe sowas in mir, was dieser Figur ähnelt. Die so einfach macht und loslässt und die Dinge geschehen lässt. Und ich habe aber auch so was ganz Perfektionistisches, Strenges an mir. Ne? Ich will dann, dass der Tisch so gedeckt ist und dass wir das essen und nicht anders. Und sowas habe ich auch. Also ich habe quasi kleine Anteile von mir ganz groß werden lassen und in eine Figur gesteckt. Jeweils. Und die aufeinander prallen lassen. Das heißt, ich kannte die beide ganz gut. So.
Und
Ne?
wie würdest du sagen, also ich kenne das ja von meinem Drehbuch Irmas wildes Herz. Da habe ich übrigens den dritten Preis gewonnen in Hamburg. Habe ich dir das schon erzählt? Ah, nee, ja, ich
Ja,
muss dir noch erzählen.
ich
Ich habe
habe
dir das noch
gesehen.
nicht erzählt, weil
Gerne.
das so schrecklich war. Genau.
Ja, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber ich habe auch gedacht, ich habe mich da noch gar nicht so gefeiert für, das muss ich noch machen. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt und wo ich jetzt gesagt habe, ich weiß noch nicht wie, aber ich muss die jetzt noch mal schreiben, weil ich liebe die sehr. Ne? Und daher
Ja.
geht es so, dass ich ja den jüngeren LKW-Fahrer habe und die ältere Frau, die so total verschlossen ist. Und die streiten sich ja wie die Kesselflicker und der ist so unmöglich zu ihr. Ne? Und das habe ich mir. Das hätte ich mir niemals ausdenken können. Das hätte ich mir niemals ausdenken können, weil ich weiß nicht, wie Lkw-Fahrer reden. Und ich kenne auch keine unverschämten, sexistischen, großzügigen, herzensguten Lkw-Fahrer, die ältere Frauen da mit ihrem komischen Slang belästigen. Ja? Und es ist wirklich so, ich sehe die im Führerhäuschen nebeneinander sitzen und dann sagt er eine Unmöglichkeit und dann ist sie sauer und dann streiten die sich. Und es geht halt immer so ab. Wenn ich, sobald ich an die denke, streiten die sich. Ne? Und streiten ist ja eins der schönsten und erotischsten Dinge, die Paare tun können eigentlich, oder?
Ja, manchmal.
Und auf jeden Fall, das finde ich halt, das fand ich so irre schön, dass die einfach, und da hatte ich das Gefühl, dann muss das gut sein, weil ich denke mir das nicht aus, das passiert
Das
mir einfach.
kommt so, ja,
Ich
genau.
lasse es einfach fließen und ich möchte auch, dass die zusammenkommen. Ich möchte einfach, dass die zusammenkommen. Und wie kann man das irgendwie, diesen Zustand, kann man den unterstützen, kann man den forcieren, kann man den herbeilocken? Oder wie machst du das, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du eine Figur verloren hast oder so? Wie gehst du damit um?
Viel schreibend, also indem ich schreibe, indem ich gucke, wo mich das wieder hinführt. Also ich schreibe viel auch, wo ich weiß, das wird nie in den Roman kommen, aber ich brauche das jetzt als Findungsphase quasi.
Wie
Also
machst du dann automatisches Schreiben oder wie machst du das dann?
ich mache, was mache ich? Ja, das ist nicht automatisches Schreiben. Es ist eher so, ich springe irgendwo hin in der Geschichte. Irgendwie, obwohl ich weiß, das wird es wahrscheinlich nie in den Roman schaffen, aber ich schreibe es einfach mal, um locker zu werden, um mich der Figur zu nähern.
Okay, schreibst du überhaupt generell chronologisch?
Ja, nee, ich
Ja.
schreibe eigentlich chronologisch. Das ist dieses unchronologische Schreiben, das dient eher so wirklich der Findung.
Ah, okay.
Ja, oder ich mache, wenn ich so, also man muss ja immer irgendwie ein Exposé schreiben und dann versuche ich manchmal so zwei, drei Seiten zu schreiben, die dazu passen. Das ist dann nicht unbedingt der Anfang, aber einfach um so diese Farbe oder um so einen Ton mitzuliefern. Und sowas versuche ich dann halt, so wie sich das anfühlt und guck so, passt es, wenn diese Figur auftaucht oder ach nee, das mag ich nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Also das ist sehr intuitiv. Bauelement, was ich habe, das ist wirklich die Figur. Also da mache ich mir viele, viele Skizzen. Und überlege, wo kommt der versteckte Kummer der Figur her? Wo kann sie Erlösung finden? Oder also so eher diese psychologische Reise der Figur, ne? Das ist diese Schritte, die sie braucht. So, über die mache ich mir viele Gedanken und ich mache auch oft ein Soziogramm für die Figur. Also ich
Was
setze die
ist
so in den
das?
Mittelpunkt von einem Blatt und
Aha.
ordne die Menschen, um die sie umgeben, die ordne ich drumherum an.
Oh.
Das ist zum Beispiel auch interessant, das mal fürs eigene Leben zu machen. Ich mache das in Abständen, mache ich das auch mal für mein Leben quasi. Also ich setze mich wie die Erde ins Universum oder wie die Sonne vielmehr, ne? Die
Ja.
Sonne ist ja irgendwie das Zentrum. Also, und dann umkreisen Familie und Freunde, die ganz eng sind. Die liegen dann halt enger dran. Und dann gibt es so entferntere Freunde oder entferntere Familie, mit denen man aber trotzdem zu tun hat. Dann gibt es vielleicht Kollegen, mit denen man sehr eng ist, Kollegen, mit denen man sehr weit ist. Also so alles, was alle Menschen, die einen beschäftigen, die einen Einfluss auf einen haben, auf dem Papier und nicht nur die Familie, sondern wirklich alle Menschen, die einen beschäftigen oder zu denen man Kontakt hat.
Okay. Ah,
Also
das
das
habe ich noch nie
Erste.
gemacht. Das finde ich interessant. Das könnte ich wirklich mal machen.
Das ist eine Methode aus dem Psychodrama.
Das habe ich mir schon gedacht. Das ist doch diese Ausbildung, die du gemacht hast mal,
Ja,
oder?
genau. Ich mache hier gerade mal ein Beispiel.
Ja, das
Das
möchte
ist
ich.
die Methode von Moreno. Das war ein Zeitgenosse von Freud. Und was mir daran gefällt, ist, dass Moreno immer gesagt hat, wenn jemand ein Problem hat, dann hat er das oft. Es gibt ein Problem, ein Urproblem, und man hat Mechanismen aufgebaut, mit diesem Problem umzugehen. Ne, zum Beispiel, was weiß ich, ein Kind hat einen Vater verloren und geht mit diesem Schmerz darüber auf eine bestimmte Art und Weise um, indem es vielleicht den Vater vergisst oder sich einen Ersatzvater sucht oder auf eine andere Weise Bestätigung verschafft, also sowas. Und das geht, also zum Beispiel, das ist so ein bisschen, kann man das sehen wie eine Krücke, die man sich baut. Ne? Wenn man humpeln muss, wenn man irgendwie eine Beinverletzung hat, dann braucht man eine Krücke, um laufen zu können. Und er sagt halt, das ist nicht ein Defizit, sondern es ist eine Wahnsinnsleistung, sich diese Krücke zu bauen. Und es kommt der Tag, an dem man die Krücke nicht mehr braucht. Und dann fängt sie an zu stören. Und das ist das, was andere Neurosen nennen oder psychische Schädigung oder ein Problem oder eine Psychose oder was weiß ich, ne? Und er sagt, das ist der Moment, in dem man die Krücke loslassen kann. Also sowas ganz Positives, sowas ganz Förderndes. Und das hat mir immer gut gefallen, dieser Gedanke.
Aha.
Und weil es immer um Gruppen geht und darum, dass das Problem, das man hat, ja oft gar nicht in einem selbst ist, sondern immer mit einem Gegenüber. Zum Beispiel, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben mit dem verlorenen Vater, dann hat eine Figur das Problem vielleicht mit dem Vaterersatz, ne, den er sich gebaut hat, hergezogen hat, mit dem er lebt, ein guter Freund oder ein Onkel oder was weiß ich. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo er das nicht mehr braucht, weil er darüber hinausgewachsen ist. Und dann fängt diese Beziehung an, schwierig zu sein, ne, weil die sich verändert. Und dann muss die Beziehung sich mit verändern oder sie ist sinnlos. Ne? So kann man das irgendwie aufbauen und sowas mache ich auch immer für meine Figur und die Figuren, die ich noch im Roman habe. Und dann merke ich zum Beispiel, ich habe ja nur Figuren hier stehen, die sie stützen. Ich habe gar niemanden, der neidisch ist oder ihr vor Schienbein treten will oder gegen sie ist oder sonst was. Ne? Also, und dann merke ich halt manchmal, deswegen fehlt eine gewisse Dynamik.
Ah, ja. Und das ist ja wahrscheinlich dieses, du willst deine Figuren beschützen, ne? Und da ist nicht so ein richtiges Arschloch dabei oder so ein Giftzwerg und der muss aber irgendwie noch dazu. Okay.
Oder, ne, wenn man jetzt immer auf Spannung setzt, dann hat man vielleicht zu viele Arschlöcher dabei, ne? Und die Figur hat keinen Kumpel, wo sie sich mal ausruhen kann. Also sowas merkt man so zu Kram. Oder man erzählt eine Figur, die ständig beschäftigt ist und nie alleine sein kann und weil sie sich immer mit ganz vielen Leuten umgibt. Aber wenn man sein Soziogramm aufmalt, merkt man, da sind gar nicht genug Leute. Also funktioniert noch gar nicht. Da ist das Soziogramm oft so ein, ja, bringt so Sachen zum Vorschein.
Wie, wenn ich mal ganz, ganz komisch frage, weil du hast ja wirklich so eine erstaunliche Karriere jetzt hingelegt, ne, in den letzten 13 Jahren. Also weil ja eigentlich alles, was du angepackt hast, irgendwie erfolgreich war. Du hast sehr viel geschrieben. Du hast auch ganze Serien oder Reihen für ZDF geschrieben und die jetzt sogar an Vogelsberg geholt. Und dann wurden die da gedreht und so. Hast du eine Erklärung dafür, dass für deinen Erfolg? Also glaubst du, dass du vielleicht, hast du so einen Geheimtipp oder bist du einfach nah dran an den Menschen, für die du erzählst oder so? Hast du da so eine Ahnung, was das sein könnte?
Ich glaube tatsächlich, dass es ist, weil ich so character-driven arbeite, also weil ich aus den Figuren erzähle und versuche, Menschen auferstehen zu lassen, die man das Gefühl hat zu kennen. Also, dass die Figuren so Freunde für einen werden. Und was manchmal Leute sagen, das ist so diese Mischung aus, dass es einen wirklich berührt, man aber trotzdem auch lachen kann. Das kriege ich oft gesagt. Also ich kann wirklich nur das so wiedergeben, was mir andere sagen. Ich kann das selbst gar nicht beurteilen irgendwie. Und das ist, also ich gucke halt immer auf das Gute im Menschen. Also ich gucke immer so, dass es eine Botschaft gibt, die einem wieder weiterhilft. Ohne dass ich jetzt sage, ich schreibe diese Botschaften so, ne? Dafür schreibe ich Bücher. Also so ist es nicht, aber dass es eher immer um was Positives geht. Also darum, eine Kraft zu finden oder, ne, so wie bei mir eigentlich auch. Ne? Ich habe es ja auch irgendwie geschafft, einen Traum zu verwirklichen und das machen meine Figuren dann auch.
Vielleicht die letzte Frage, die ich jetzt noch so hätte für heute, bevor ich das dann öffne, ist, hast du denn selber ein Lieblingsbuch oder hast du ein Projekt, was du wahnsinnig gerne noch machen möchtest? Was aber, ja genau, also was dir sehr nah ist oder hast du ein Lieblingsbuch unter deinen Projekten?
Das ist schwierig, weil es ist tatsächlich eigentlich immer das, was ich gerade schreibe. Das ist, also ich glaube, am meisten stolz bin ich auf die Trilogie, weil das wirklich so viele Jahre Arbeit waren und ich das so lange machen wollte und auch immer Angst davor hatte, das nicht zu schaffen, diese Figuren so ineinander zu verschränken. Und da bin ich stolz drauf. Dann dieses Buch von der Trennung. Das ist wirklich so komplett untergegangen. Ich glaube, das hat sich vielleicht 4000 Mal verkauft. Das war so richtig traurig für mich, ja, weil ich finde, es ist sehr gut. Also ich finde, es ist ein richtig gutes Buch von mir. Ist auch
Das hat
verfilmt.
mich auch eben sofort angesprochen, als du davon erzählt
Ja,
hast.
das ist auch verfilmt worden mit Heino Ferch und Julia Koschitz. Also da waren die auch für den Fernsehpreis nominiert. Das ist auch ein ganz toller Film geworden. Es wollte kein Mensch lesen. Komisch, ne? Und hier meine ziemlich besten Freundinnen, die werden jetzt sogar, die kriegen nächstes Jahr ein neues Cover und werden von Ullstein nochmal neu rausgebracht, weil die sich so super verkaufen. Die haben sich fast 100.000 Mal verkauft.
Wow.
Ja.
Aber sag mal, ich erinnere mich da, damals haben wir uns kennengelernt, als du, glaube ich, als das Buch gerade rauskam. Und ich glaube, du warst ein bisschen unglücklich mit dem Titel. Kann das sein?
Ja, sturzunglücklich. Ich bin ja auch aus dem Grund dann bei Ullstein weg. Weil die Titel und die Cover ich immer eine Katastrophe fand.
Ja,
Aber
aber im
es ist nicht besser
Nachhinein.
geworden.
Was?
Es ist nicht viel besser geworden, weil ich eigentlich immer die Titel und die Cover furchtbar finde.
Ja, aber im Nachhinein würdest du sagen, weil das war ja ungefähr die Zeit, wo dieser Film so erfolgreich war, Ziemlich beste Freunde. Und dieser Titel bei dir, Ziemlich beste Freundinnen, ist ja natürlich ein Titel voller Kalkül. Das ist ja klar, ne? Das hat ja keinen anderen Grund. Würdest du denn im Nachhinein sagen, dass das Buch auch wegen des Titels ein Erfolg geworden ist und dass du damit Frieden schließen konntest?
Ich weiß es nicht, ob das der Grund ist. Es wurde auch, also bei Amazon, wenn man da die Rezensionen gelesen hat, wurde das sehr oft kritisiert. So, ne? Da haben
Der
die sehr oft,
Titel?
ja, wie gesagt, da
Ah,
sollten
okay.
die sich einfach mal so da draufsetzen, wie blöd und so. Und
Aha, aha.
ich hatte damals dem Verlag gesagt, ich möchte den Titel nicht, weil das eben so wirkt und weil ich auch in der Filmbranche arbeite und das wirkt einfach für mich beschädigend, ne?
Naja,
Ich habe gesagt, außerdem wird es ganz sicher verfilmt. Also da hatte ich schon ein Gefühl für, dass das auch verfilmt werden wird. Und ich habe gesagt, natürlich wird es niemals Ziemlich beste Freundin heißen.
Warum?
Verfilmung. Das macht die Filmbranche doch nicht, dass sie sich nochmal auf so einen Erfolg setzt. Also es ist ja schon peinlich genug, dass der Verlag das gemacht hat.
Aber haben sich da nicht mit sich reden lassen.
Nee, die haben es tatsächlich nicht mit sich reden lassen.
Okay.
Auch das Cover fand ich falsch. Also. Ja, das war wirklich schwierig. Also das ist dann der Grund, warum ich dann nach 4 Büchern bei Ullstein da weggegangen bin zu DT.
Aha, okay. Sag mal, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Ist noch irgendwas, was du nicht losgeworden bist, was du gerne noch erzählen oder teilen möchtest?
Ja, was ich euch sagen will, ist, dass ich habe bei jedem neuen Buch, denke ich, ich schaff's nicht. Also bei jedem neuen Roman, obwohl ich jetzt so viele geschrieben habe. Denke ich, diesmal schaffe ich es nicht und beruhige mich dann selber und sage, komm, das letzte Mal hast du es auch geschafft, es wird schon irgendwie gehen. Aber mein Gefühl ist immer, boah, ich schaffe das nicht. Ja, man schafft es eben trotzdem, das wollte ich euch sagen, ja. Das ist, auch wenn man so zweifelt an sich, es geht halt irgendwie doch, ja.
Okay, wow, das ist.
Und kommt immer zurück zu der Grundidee, die ihr habt. Also. Das ist so quasi in dem Notizbuch blättern, ne? Da ist man dann manchmal überrascht. Ach, das habe ich ja alles schon mal gedacht. Ach, da steht es ja schon. Warum benutze ich es nicht? Ne? So, also man ist irgendwie unbewusst wahrscheinlich viel weiter, als man sich selber immer verrückt macht. Und das ist vielleicht ganz gut zum Mut machen, wenn man diese Tiefs hat und wenn man denkt, man schafft es nicht und man kommt nicht weiter oder so.
Danke, Astrid. Das war jetzt wirklich so toll. Das war so lehrreich und so interessant. Und ich freue mich natürlich auch, weil einiges, was ich so vermittelt habe, jetzt auch du gesagt hast. Und das freut mich natürlich auch total, dass ich
Ja,
nicht wieder, weil ich da nicht so wie der Söppel da stehe, sondern das schon alles Hand und Fuß hat, weißt du. Aber genau, also ich fand das jetzt großartig für mich auch nochmal.
ja, ich meine, es ist doch was, was man echt aus sich immer wieder neu herausholen muss. Und man, das ist ja so quasi, man muss sich immer an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das ist so eine anstrengende Arbeit. Also. Ne, man entblößt sich irgendwie, man schreibt was auf von sich, man zweifelt dran und dann muss man weitermachen. Also das ist eigentlich eine Hochleistung.
Ach, sag doch noch mal kurz was zu deinem neuen Buch, weil ich glaube, das ist noch mal was ganz anderes. Vielleicht magst du das noch zum Abschluss kurz vortragen.
Ja, genau. Das mache ich noch kurz, weil, also ich sag mal, die Verlage, die wollen immer Romane. Ne? Die wollen Romane, Romane, Romane. Und am besten schön dick. Weil dann kriegen die Leute was fürs Geld und dann kaufen die das auch. Ne? Das ist so ein bisschen ja, die Taktik, die die Verlage oft haben. Und ich liebe aber auch andere Arten von Texten. Also ich habe zum Beispiel eine Kurzgeschichtensammlung geschrieben, Die Bestimmung der Eisscholle.
Auch ganz toll.
Das sind lauter Kurzgeschichten, die wirklich kein Verlag wollte. Also die lagen Jahre in der Schublade. Und dann hat sie ein kleiner Verleger aus Frankfurt hat sie dann verlegt. Das ist auch so ein Liebhaberprojekt, womit man echt kein Geld verdient, aber es ist für mich einfach schön, dass es die Geschichten gibt. Ne?
Und
Und
würdest du sagen, dass das keinen großen Verleger gefunden hat, weil das Kurzgeschichten waren?
ja, also
Ja.
GTV hat es aus dem Grund abgelehnt und Ullstein auch. Also und mein Agent auch, also mein Agent, der ja eigentlich für mich alles macht, der hat dann auch gesagt, das kriegen wir nicht unter. Also der hat sich schlicht geweigert, damit hausieren zu gehen bei Verlagen. Das Projekt, das ist das letzte, was ich geschrieben habe, da sieht man auch, das ist ein ganz schmales Bändchen. Das ist eine Erzählung über den Mut, anders zu sein. Und das ist die Geschichte von einem Vogel, der seine Stimme findet. Also das ist so ein bisschen ein Märchen über eigentlich, wie man seine Stimme findet.
Wie schön. Also das will ich auch unbedingt lesen.
Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte für alle, die schreiben wollen. Also die halt sich ausdrücken wollen, ne? Die was von sich, die malen wollen, schreiben, singen. Also das ist so eine Geschichte, die Mut macht. Auch wenn alle sagen, du bist doof, trotzdem auf sich zu hören.
Also, Astrid, es war so zauberhaft. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich danke dir sehr für deine Großzügigkeit, mit der du dein Wissen geteilt hast. Und ich freue mich jetzt schon für alle meine Newsletter-Leser, die dieses wunderschöne Gespräch und deine wundervollen Bücher sich zu Gemüte führen können. Es ist ja auch bald Weihnachten und da ist es immer gut, wenn man inspiriert ist für Geschenke. Na?
Klang sehr gut.